kommen wir jetzt zu unserem Parasitenthema. Martin, du Zecke.
Danke, das gebe ich zurück.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallihallo und herzlich willkommen beim Vogelpodcast des NABU reingezwitschert. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir wieder im Studio, aber diesmal bin ich alleine hier und ich suche vergeblich meinen Kumpanen und Co-Host Fabian. Fabian, wo bist du denn gerade?
Oh nein, Martin, das zerbricht mir das Herz. Ja, ich bin nicht bei dir. Ich sitze nicht im Studio, sondern wir machen das heute remote. Ich bin also in Münster, habe mir zu Hause in meinem Zimmerchen das Mikro aufgebaut und es mir gemütlich gemacht, sitze auf meinem blöden Fitnesshocker, der die ganze Zeit hin und her wackelt. Das war auf jeden Fall nicht meine beste Investition. Ja, Martin, und ich sehe dich aber hier, weil wir ein Video parallel angemacht haben, weil wir gedacht haben, ohne geht's auch nicht.
Nein.
Und damit möchte ich es nochmal offiziell vorstellen. Martin Römmler, Podcast-Host, NABU-Vogelschutzexperte. Schön, dich zu hören und ein bisschen auch zu sehen.
Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich, dass es auch so klappt. Und ich glaube, vor 2 Jahren hatten wir das letzte Mal unsere Remote-Session, unsere regelmäßige, als du in Honduras warst. Ja, das können wir vielleicht auch öfter mal so machen, wenn die Zeit es nicht zulässt. Ansonsten, lass uns doch mal mit dem Vogelfakt weitermachen. Wir haben ja die Folge 73. Und was hast du uns rausgesucht?
Ja, Martin, ich habe dir natürlich was mitgebracht. Und zwar 3 Sachen. Ich versuche mich kurz zu halten.
Okay,
einmal
bitte.
Einen mathematischen Fakt, weil die 73 ist eine Primzahl und für alle Mathe-Fans hier unter euch, das Lustige ist gespiegelt, als 37 ist sie auch eine Primzahl. Dann kommen wir jetzt mal zu Vogelthemen. Aber ich dachte, wir wollen alle abholen, auch mal die Mathe-Fans hier. Turmfalke, das ist mein 2. Und zwar hat er 73 cm als durchschnittliche Flügelspannweite. Häufigster Falke. Will ich jetzt aber nicht so viel vorwegnehmen, weil wir werden auch bald mal eine Falkenfolge machen. Das war schon viel gewünscht und es wird kommen. So viel sei schon mal gesagt. Und jetzt kommt mein Hauptfakt. 73 Reiherspezies. Davon sind 5 ausgestorben. Gibt es weltweit. In Deutschland brüten wie viele Arten, Martin?
Ach, wir hatten das schon mal. Ich bin so schlecht mit Zahlen. Lass mich überlegen. Irgendwas zwischen 5 und 7, würde ich sagen.
Das ist schon mal korrekt. Und zwar, kannst du sie aufzählen?
Also auf jeden Fall Graureiher.
Korrekt.
Rohrdommel, Zwergdommel.
Ja.
Beim Silberreiher bin ich mir nicht sicher, ob es da schon Brutnachweise gibt. Ich glaube aus Süddeutschland. Und ich meine,
ja, gibt Brutnachweise.
Und ich meine, dass auch der Purpurreiher schon irgendwo gebrütet hat.
Brüten auch im Süden, relativ stabile Population.
Und ich glaube auch der Seidenreiher.
Genau, da gab es auch eine Brut auch in Süddeutschland.
Ja. Ja.
Dann fehlt nur noch der Nachtreiher, davon gibt es nämlich auch eine Brutpopulation. Und dann sind wir bei 7, Kuhreiher und Reihenreiher sind gelegentlich Ausnahmegäste, haben aber noch nicht nachweislich gebrütet. So, ach, ich liebe diesen unnötigen Fakt. Und damit würde ich sagen, haben wir noch eine Einsendung, aber wir können ja schon mal verraten, in was für eine Richtung heute die Folge geht. Ihr habt es vielleicht schon am Titel gesehen, da haben wir uns bestimmt wieder irgendwas Keckes ausgedacht. Wir werden heute über... Martin, sag du's.
Parasiten reden.
Genau, Parasiten und vor allem auch Zecken, aber auch andere Sachen. Und da gibt's echt, echt viel spannenden Kram zu erzählen. Also bleibt dran und freut euch auf das Hauptthema.
Ja, wir stellen euch auch heute wieder eine Einsendung vor. Die kam diesmal von Tina aus Bremen per Mail. Und da ging es um einen Kormoran auf Station. Wahrscheinlich habt ihr die Nachricht schon gehört, aber wir wollen sie trotzdem schon mal vorstellen oder für diejenigen, die sie verpasst haben, hier nochmal kurz aufgreifen. Ich lese einmal vor. Hallo ihr beiden, vielleicht habt ihr bereits von diesem Vorfall gehört. Vor ein paar Tagen, also die Mail stammte aus dem Februar, hat ein verletzter Kormoran an der Tür der Notaufnahme eines Bremer Krankenhauses geklopft. Er hatte Angelhaken im Schnabel, wurde von Feuerwehr und Krankenhauspersonal medizinisch versorgt und anschließend wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Das klingt ja fast wie ein verfrühter Aprilscherz. Kommt das öfter vor, dass Vögel Menschen derart konkret um Hilfe bitten? Viele liebe Grüße und danke für euren wunderbaren Podcast. Danke auch dir, Tina, für die Zusendung.
Ja, danke dir, Tina, auch von meiner Seite. Die News wäre sonst in unseren Vogelnews gelandet, weil die müssen wir einfach bringen. Die Geschichte ist wirklich so passiert und sie ist unglaublich. Also ich fasse nochmal zusammen. Da hat Mitte Februar tatsächlich ein Kormoran mit dem Schnabel an die Scheibe der Notaufnahme gepickt und der hatte einen so ein Angelhaken unten, glaube ich, durch den Schnabel. Und Menschen von der Bremer Notaufnahme haben dem Tier dann geholfen. Die Feuerwehr, medizinisches Personal kam und haben den Haken rausgezogen, haben die Wunde versorgt und das Tier nahe dem nächsten Gewässerrand wieder ausgesetzt. Und auf deine Frage, kommt das häufiger vor? Nein, diese Geschichte ist so ziemlich einmalig und, das muss man dazu sagen, das wird Zufall sein. Also so cool es sich das anhört, das passiert jetzt nicht irgendwie, also der Kormoran wird das vermutlich nicht geplant haben, sondern das war vielleicht einfach Zufall, dass diese Notaufnahme in der Nähe von einem Gewässer war und der ist da irgendwie Bruch gelandet. Ich weiß nicht, auch wenn man möchte, dass es stimmt, würde ich jetzt mal behaupten, dass es schon ganz, ganz viel Zufall ist. Was es gibt, sind durchaus Geschichten von zum Beispiel Rabenvögeln oder aus Australien von dem Flötenkrähenstar gibt es so ein paar Geschichten, wo verletzte Vögel irgendwie vertraute Personen aufsuchen, im Sinne von vertraute Orte oder Menschen, die aufgezogen haben. Also sowas gibt es schon, aber dieses, ich gehe jetzt wirklich zu einem Menschen, um mir helfen zu lassen, das ist auf jeden Fall nicht wissenschaftlich abgesichert, auch wenn es sehr schön klingt. Im Gegensatz dazu, menschliche Strukturen aufsuchen, um Hilfe zu haben, das ist natürlich schon so. Also Futterhäuschen, Nistkästen, Scheunen oder Dachvorsprünge, um sich vor Regen zu schützen. Auch Schiffe als Notlandeplatz für Zugvögel, das kommt natürlich schon vor. Und wir werden euch den Artikel Knocking on Hospital's Door, so habe ich ihn getauft, natürlich in den Shownotes verlinken.
Die Vogelnews.
Wir wollen euch an der Stelle nochmal einen kleinen Zwischenstand geben zur Geflügelpest auch in Deutschland. Die kalte Jahreszeit ist ja gewissermaßen traditionell, möchte ich es mal nennen, die Geflügelpestsaison. Es liegt einfach an den Umweltbedingungen. Das Virus kann besser bei niedrigen Temperaturen überdauern. Vögel kommen zusammen, es gibt große Ansammlungen, die Übertragung ist erleichtert. Und die meisten von euch werden sich sicherlich an den Herbstzug 2025 erinnern, bei dem es ja vor allem die Kraniche in Europa getroffen hat. Die nämlich über den westeuropäischen Zugweg über Deutschland ziehen. Und insgesamt, na, das sind immer so 400.000 Tiere schätzungsweise, die diesen Zugweg über Deutschland nehmen. Und ein Zehntel davon hat es leider getroffen. Also 40.000 sind in Deutschland, Frankreich, Spanien und teilweise auch in Portugal an der Geflügelpest gestorben. Wahrscheinlich noch mehr, die Dunkelziffer ist sicherlich höher. Aber Deutschland war interessanterweise ein Hotspot dafür. Man könnte fast sagen, hier hat man so die ersten Fälle der Geflügelpest bei den Kranichen festgestellt. Und es ist nicht ganz klar, ob sie sich das Virus hier geholt haben, ob sie es von woanders mitgebracht haben. Also diese Frage, woher kommt das Virus? Kommt es aus der Geflügelhaltung, dann in die Wildvögel oder umgekehrt? Die ist noch völlig ungeklärt und es gibt viele Indizien, aber da sind definitiv sehr viel mehr Untersuchungen nötig. Ja, nicht zu vergessen natürlich die ganzen Puten, die Hühner, die Enten sind zu Millionen gekeult worden. Also wenn ein Betrieb quasi einen Verdachtsfall hat, einen bestätigten Verdachtsfall, dann muss leider der ganze Bestand getötet werden. Und das ist natürlich tragisch. Also nicht nur für die Wildvögel ist es tragisch, sondern eben auch für die Geflügelhaltung. Vielleicht noch eine kurze Notiz vom BirdLife Spanien Partner, den wir haben aus dem Dezember. In Spanien hat es zum Beispiel Weißstörche getroffen im Dezember. Dort wurden hunderte tote Weißstörche bei Madrid gefunden. Wahrscheinlich im Zusammenhang mit den Müllhalden, die es dort gibt, die offenen Müllhalden, die ja auch zum Vorteil geworden sind für die Weißstörche, weil sie dort eben viel Nahrung finden. Aber auch hier kommen sie in großer Zahl zusammen und können sich dann entsprechend leichter anstecken. Vielleicht noch ganz kurzer Abriss. Seit Februar gibt es einen leichten Anstieg in den Fällen. Also wir nehmen jetzt Anfang März auf. Stand Ende Februar ist, dass vor allem in Deutschland Höckerschwäne, Kormorane, zum Beispiel an der Oder oder an der Ostseeküste, Gänse und nur vereinzelt Kraniche betroffen sind. Also das scheint gerade nicht so schlimm zu sein, zum Glück.
Also zusammenfassend auch, was jetzt den Blick vielleicht in den Garten angeht. Es sind Wasservögel, vor allem große Wasservögel betroffen. Die Vogelgrippe ist soweit noch nicht nachgewiesen oder zumindest nicht tödlich bestätigt bei Singvögeln. Da scheint das Problem, ich will nicht sagen, nicht da zu sein. Es betrifft in erster Linie Seevögel und keine Gartenvögel.
Thema der Woche.
Kommen wir jetzt zu unserem Parasitenthema. Martin, du Zecke.
Danke, das gebe ich zurück.
Freut mich sehr, da jetzt was zu erzählen. Ist natürlich ein Thema, wo einem manchmal das so schüttelt, aber wo man auch sagen muss, da passiert richtig viel Evolution oder Koevolution, muss man das sagen. Wie sich der Wirt, das betrifft immer das Tier, was sozusagen den Parasiten hat und den Parasiten, wie sich das zusammen entwickelt hat. Ja, Martin, okay, was hast du zu sagen dazu?
Also so sehr mich das Thema Parasiten persönlich und subjektiv auch schüttelt, es ist nichtsdestotrotz sehr faszinierend. Und wenn man sich einmal die Zahlen anschaut, es gibt da verschiedene Angaben, aber circa die Hälfte aller Organismen auf der Welt sind Parasiten oder haben zumindest eine parasitäre Lebensphase in ihrem Leben. Und das finde ich schon ziemlich bedeutend. Und
die Hälfte?
Die Hälfte, ne? Also wir denken natürlich oft an Räuber-Beute-Beziehungen, an Symbiosen und so weiter. Aber dass wirklich die Hälfte aller Organismen in irgendeiner Weise schmarotzen, das finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Und ja, das betrifft.
Ich zähle mal durch bei uns.
Ja.
Eins, zwei.
Ja, genau, das kann man natürlich auch auf uns Menschen
du
anwenden.
Bist es.
Aber ich glaube, per Definition sind wir Homo sapiens keine Parasiten. Naja, ja. Gut, also ist vielleicht auch Definitions- und Auslegungssache, wenn man mal so die globalen Ressourcen betrachtet und so weiter. Aber gut, wir schweifen ab. Aber Parasiten haben wir bei den Tieren, wir haben sie bei Pflanzen, wir haben sie vor allem bei Pathogenen, also bei einzelligen Organismen, bei Pilzen, bei Viren, Bakterien. Also die Liste ist unendlich lang. Du hast es ja auch schon gesagt, es gibt die Beziehung Parasit und Wirt und Parasiten können entweder in oder auf dem Wirt leben und sie entziehen eigentlich immer Ressourcen, die für gewöhnlich den Wirt nicht schädigen, wenn denn, ja, sag ich mal, der körperliche Zustand gut genug ist und
also schädigen schon, aber nicht töten meistens.
Genau, also sie entziehen Ressourcen. Das ist natürlich, kann eine Schwächung mit sich bringen und das Tier muss das irgendwie kompensieren, der Wirt. Und je nach Außenfaktoren kann es also auch dazu führen, dass der Wirt daran tatsächlich verendet. Aber in der Regel ist das natürlich nicht das Ziel eines Parasiten, seinen eigenen Wirt zu töten. Das wäre ja kontraproduktiv.
Und was Martin gerade schon gesagt hat, die können außen oder innen sein. Dafür gibt es auch Fachbegriffe. Endo, so heißt es, wenn die innen sind. Das heißt sowas wie ja, in unserem Körper, im Blut, im Verdauungssystem, irgendwelchen Organen, vor allem zum Beispiel Würmer oder Einzeller. Oder auch Ekto, vielleicht das, wo auch viele dran gedacht haben, sowas wie Zecken, Läuse, Milben, die können dann eben auf unserer Haut sein oder eben in Federn. Das wird für uns heute natürlich auch eine Rolle spielen. Also die beiden groben Typen gibt's. Und vielleicht ein kleiner Einwurf noch, ein Verweis auf unsere Folge 31, was zum Kuckuck. Da reden wir über den Brutparasitismus. Das ist auch ziemlich cool. Knapp unter 1% der Vögel machen das. Also wir kennen natürlich den Kuckuck. Aber es gibt 153 Kuckucksarten. Davon machen es 53. Es gibt noch andere. Es gibt auch Kuckucksenten und so. Also das könnt ihr alles hören in der Folge 31, was zum Kuckuck.
Ja, und wie Parasiten nicht nur unser Leben, sondern auch das von Vögeln und anderen Tieren beeinflussen und sogar das Verhalten beeinflussen und was Parasiten mit Frühlingsgefühlen zu tun haben, das werden wir nach dem Werbeblock besprechen. Jetzt kommt Werbung.
Apropos Frühlingsgefühle, es zwitschert lauthals. Die Balz hat angefangen, der Vögel, beziehungsweise läuft schon auf Hochtouren, muss man sagen. Und das ist nicht nur bei den Vögeln so.
Ja, sondern auch bei uns. Und passend dazu gibt es eine Aktionspackung, die das Ganze perfekt auf den Punkt bringt, nämlich Gut zu Vögeln von Ritex.
Ja, so heißt die limitierte Frühlingsedition der Kondome von Ritex mit einem sympathischen Augenzwinkern pünktlich zur Stunde der Gartenvögel im Mai. Ritex, das steht für Nachhaltigkeit, für Sicherheit mit Humor. Ich verweise auch gerne nochmal an die Fummeln für die Hummeln-Aktion damals, die fand ich auch schon sehr schön. Also jetzt die limitierte Frühlingsaktion mit Gut zu Vögeln.
Ja, und in jeder Packung stecken 8 Ritex Pro Nature Classic Kondome. Klassisch, zuverlässig und angenehm. Und obendrauf gibt es gratis 2 Pro Nature Feeling Kondome, extra dünn für, naja, noch mehr natürlichere Nähe.
Ja, warum jetzt Pro Nature? Wir haben bei Ritex Natur-Kautschuk-Latex zu 100% FSC-zertifiziertes Material mit 100% Ökostrom. Verpackt in Recyclingmaterial. Also da muss man sagen, es ist nicht nur gut zu Vögeln, sondern wirklich auch gut für die Natur. Sie haben an alles gedacht. Wir können da nicht meckern.
Ja, und das Beste, mit jeder Aktionspackung, die ihr kauft, unterstützt Ritex den NABU mit insgesamt 10.000 Euro aus dem Verkaufserlös für echten Vogelschutz. Das heißt, beim Kauf könnt ihr direkt doppelt Gutes tun für die eigene Sicherheit und für die Vögel, die wir alle so lieben.
Die Aktionspackung Gut zu Vögeln mit auch ganz süßen Blaumeisen drauf gibt es jetzt in Drogerien und in allen anderen Verbrauchermärkten. Also Premium-Qualität, made in Germany und zwar in Bielefeld, nur für kurze Zeit. Also passt auf euch auf und tut unseren Vögelchen damit was Gutes.
Ende der Werbung.
Ja, kommen wir zurück zu unseren Parasiten. Schon ein heftiger Themensprung. Wofür brauchen wir eigentlich Parasiten, Martin?
Ist ja eine Frage, die man sich persönlich, glaube ich, schon oft gestellt hat. Wer braucht schon Mücken oder Zecken? Sind nur lästig, die saugen einem das Blut aus, übertragen vielleicht sogar noch Krankheiten. Aber wir haben es ja schon zu Beginn gesagt, es ist eine der häufigsten Lebensformen oder mit einer der häufigsten Lebensformen, die wir weltweit finden. Und das ist eine ganz wichtige Beziehung zwischen Arten. Und man kann eigentlich sagen, dass der Parasitismus Ursprung ist für zum Beispiel Lebensverbindungen wie die Symbiose. Und mit der Symbiose verbinden wir ja eigentlich eher positive Eigenschaften. Wenn wir an das Mykorrhiza-Myzel der Pilze mit den Bäumen denken, also wo es einen Austausch von Informationen und Stoffen gibt, ohne die Pilze könnte der Wald nicht leben und umgekehrt. Aber auch das hat sich ursprünglich aus einer parasitären Lebensweise entwickelt. Und deswegen, das darf man nicht vergessen, dass das eine ganz wichtige Koexistenz ist. Auch unsere Darmflora. Wir haben ja sehr viele Bakterien in unseren Därmen, die uns helfen, die uns manchmal auch schaden. Aber auch das war ursprünglich mal eine ganz andere Beziehung, nämlich eher eine einseitige.
Ja, und auch die Evolution dahinter ist super spannend. Wir haben das vorhin schon mal erwähnt mit der Koevolution. Auch bei der Damenwahl, also bei dem Brutverhalten, spielt das eine große Rolle. Und Parasiten sind wahrscheinlich auch Grund für diese spezielle selektive Partnerwahl, kann man sagen. Also die Weibchen fragen sich, welches Männchen ist vielleicht am besten geeignet für meinen Nachwuchs? Und da spielen Parasiten eine große Rolle, weil die Damen bevorzugen Tiere, die besonders stark, besonders fit sind im evolutionären und im physischen Zustand, also gute Konditionen, aber auch, sag ich mal, gute Gene. Und da gibt es eine Studie zum Beispiel an Rauchschwalben, dass unverpaarte Tiere mehr Parasiten haben. Also wenn Vögel gesundes Gefieder haben, kräftigen Gesang, dann spricht das auch dafür, dass sie weniger von Parasiten befallen sind und sie werden bevorzugt von den Damen. Das heißt, Vögel wollen natürlich keine Parasiten haben, aus diversen Gründen. Und was sie dagegen tun können, ist zum Beispiel ganz einfach Gefiederpflege. Also das Putzen mit dem Schnabel oder mit den Füßen, wo auch häufig, wenn man mal so einen Wellensittich zum Beispiel gesehen hat oder irgendeinen anderen Vogel, wenn sie sich putzen, gehen sie häufig hinten an den unteren Rücken, da wo quasi die Flügel im zusammengelegten Zustand sich überschneiden. Da sitzt nämlich die Bürzeldrüse und dieses Sekret, dieses Fettsekret ist einmal, um das Gefieder sozusagen zu imprägnieren, aber auch damit zu schützen vor zum Beispiel Pilzen oder Bakterien.
Oder wir kennen das vielleicht aus dem Gartenkontext oder auch in Parks sehen wir das hin und wieder mal, dass vor allem Haussperlinge Sandbäder nehmen. Dann gibt es so kleine, Spa-Bereiche, wo wir ganz viele kleine Kuhlen haben im nackten Sand, wo sich dann die Spatzen vergnügen und dann quasi wie im Wasser auch ihr Gefieder aufplustern, mit den Flügeln schlagen und quasi ihr Gefieder imprägnieren mit Sand. Da weiß man noch nicht so richtig, wie das funktioniert. Es gibt so Vermutungen, dass vielleicht eine Interaktion mit dem Bürzeldrüsenfett stattfindet, dass das Fett besser verteilt wird, besser gegen Bakterien hilft oder dass es einfach die Integrität des Gefieders verbessert.
Die Integrität des Gefieders, also, musst du nochmal erklären.
Also das ist quasi die Lage der Federn zueinander und auch die Haken und Fahnen, dass sie also gut gelagert sind, das ist ja ganz bedeutend für den Vogelflug und auch für die Thermoregulation.
Was wir bei der letzten Episode noch erzählt haben, bei dem Vogel des Tages, dem Steinhuhn, dass Ameisenhügel aufgesucht werden, gezielt, auch vom Eiche her. Da ist nicht ganz klar, dieses sich bespritzen lassen mit Ameisensäure hat vermutlich auch einen antiparasitären Effekt, also ist gut gegen Parasiten. Ist jetzt auch eine Interpretation dabei, also mit ein bisschen Vorsicht, aber das ist schon naheliegend, dass das auch in die Richtung geht.
Was ihr vielleicht auch schon beobachten konntet in eurem Garten, in Parks, sind Vögel, die Sonnenbäder nehmen. Sie sitzen dann also oft an exponierten Stellen, spreizen die Flügel ab und sehen erstmal so auf den ersten Blick ein bisschen krank und hilflos aus. Aber wenn man mal genauer hinschaut, dann sind sie eigentlich gesund und sie nehmen ein Sonnenbad. Und da vermutet man, dass sowohl Parasiten, kleine wie Federlinge, die in den Federn leben und sich auch von den Federn ernähren oder auch Bakterien, durch die Hitze oder durch die UV-Strahlung geschädigt werden oder dass sie andere Orte aufsuchen im Gefieder, die dann entsprechend besser gesäubert werden können durch den Vogel.
Und wenn wir jetzt mal unsere Gefilde verlassen und Richtung Neuguinea zum Beispiel gucken, dann denken jetzt die reingezüchteten Ultras, ah ja klar, giftige Vögel, das haben sie uns schon mal vor 3 Jahren fast erzählt. Zum Beispiel den Zweifarben-Pitui, der als der giftigste Vogel der Welt gilt, das ein Forscher herausgefunden hat, weil er die Federn irgendwie nach dem Beringen, hat das irgendwie nach Zwiebeln geschmeckt. Also es gibt auch Gift bei wenigen Vogelarten, die tatsächlich wahrscheinlich auch Parasiten abschrecken.
Ja, und dann gibt es noch ganz viele Strategien, die Vögel haben können. Es gibt zum Beispiel diese Puderfedern bei Reihern und bei Tauben, die möglicherweise zur Parasitenabwehr förderlich sind. Oder es gibt Arten, die eine zweifache Mauser im Jahr durchmachen. Das sind vor allem Arten, die in Wüstenregionen und so weiter vorkommen. Auch da konnte man aber sehen, dass diese zweifache Mauser dazu führt, dass die Tiere insgesamt weniger Parasiten haben. Was natürlich logisch ist, wenn man das Gefieder also einmal komplett wechselt, dann gehen in der Regel auch die Parasiten verloren.
Wobei der Grund dafür eher auch ist, dass sie Federn sowieso erneuern müssen, weil der Abrieb in der Wüste wahrscheinlich sehr groß ist.
Genau.
Ich glaube, an heimischen Arten würde mir jetzt nur der Fides einfallen, der zweimal im Jahr komplett mausert. Ich glaube, alle anderen, zumindest Singvögel, machen das nicht in Europa, aber in der Wüste schon.
Ist auf jeden Fall ein guter Nebeneffekt dieser Mauser, dass man eben auch die Parasiten los wird. Und interessant ist auch Koloniebrüter, wenn wir an Schwalben denken, Mehlschwalben zum Beispiel, die also in Kolonien mit mehreren Nestern zusammen brüten. Auch die inspizieren zum Beispiel Nester und stellen fest, ob da jetzt Parasiten drin sind oder nicht oder zu welchem Grad sie befallen sind. Und in der Regel werden dann Nester, die sehr stark befallen sind, nicht wieder benutzt oder entsprechend dann ja ignoriert.
Sehr spannend. Aber jetzt haben wir euch natürlich noch nicht erzählt, was gibt es denn alles für Parasiten bei Vögeln? Und das werden wir jetzt tun.
Fabian, was für Vogelparasiten hattest du denn schon mal
an mir?
In der Hand, würde ich jetzt nicht sagen. Oder an dir? Oder mit welchen hast du schon Erfahrungen gemacht? Weil du warst ja auch schon beringen. Also da ist es vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich.
Genau, beim Beringen von Vögeln, dann sieht man das manchmal auch. Hatte ich auf jeden Fall schon Erfahrungen mit Lausfliegen. Die sind echt fies. Ja. Also das sind so blutsaugende Fliegen. Ich glaube, es gibt über 100 Arten. Ich glaube, so ungefähr 150 Lausfliegenarten, die bekannt sind bei Vögeln. Und die übertragen auch noch sowas wie Federlinge, Milben können die, glaube ich, auch noch transportieren, während sie dann an dir Blut saugen. Und manche, das habe ich auch schon mal erlebt, die dann irgendwie so an der Hand rumkrabbeln, die werfen dann ihre Flügel ab, wenn sie ihren Wirt ihres Vertrauens gefunden haben. Also die sind ein bisschen fies, finde ich.
Die sind fies, die erinnern mich immer so an eine Mischung aus Zecke und Fliege. Sie haben natürlich 6 Beine, also sie sind keine Zecken, aber man kriegt sie auch schwer von der Haut ab, also sie können sich gut festklammern. Ihr kennt das vielleicht aus dem Waldspaziergang. Hirschlausfliegen, die eigentlich an Säugetieren dann saugen, landen manchmal auch auf einem selbst.
Oder ihr kennt es nicht, das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Das ist vielleicht auch gut für euch. Ja, ansonsten vom Nistkästen sauber machen. Da kenne ich zum Beispiel noch sowas wie Flöhe oder Federlinge auch, wenn man mal einen Vogel in der Hand hat und das so sieht, was die angerichtet haben. Oder aus der Federsammlung, das ist auch total cool, die Federlinge. Total spannend mit den Parasiten.
Kannst du noch mal kurz erklären, was Federlinge eigentlich sind?
Ja, also Federlinge machen eigentlich schon das, was man vermuten lässt. Sie sitzen in den Federn. Es gibt verschiedene Arten. Ich glaube, es gibt, ich habe mal gelesen, irgendwie auch auf einem Vogel mehr als 10 verschiedene Arten. Also das kann durchaus sein, weil die sich auch auf verschiedene Vogelarten, aber jetzt in dem Beispiel auf einen Vogel, auf verschiedene Federtypen, also auf verschiedene Körperteile damit spezialisiert haben. Das ist auf jeden Fall auch so eine spannende Koevolution, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dieses Wort. Also beide, wie so ein Konkurrenzkampf, entwickeln sich. Der eine entwickelt eine Abwehrmaßnahme, der Vogel, die Federlinge, wieder ein Mittel dagegen und so weiter. Es gibt zum Beispiel den Gelbhauben-Kakadu, der ist weiß und die Federlinge sind dementsprechend, die sind auch weiß, also haben sich da quasi mit dem entwickelt. Und eine Schwesterart von diesen weißen Federlingen ist schwarz und die sitzt auf dem schwarzen Raben-Kakadu. Also das ist schon sehr, sehr spannend, finde ich.
Und man spricht ja gemeinhin auch immer, ist ein bisschen martialisch die Bezeichnung, aber von einem Wettrüsten, was ja Koevolution eigentlich darstellt. Ne? Wie du es erklärt hast, eine Art kommt mit einem Mechanismus daher, die andere muss sich anpassen, beziehungsweise ist dann hoffentlich angepasst und entsprechend geht das dann immer weiter. Und ich glaube, auf die Spitze treiben das im Grunde die Würmer. Aber da gibt es aus biologischer Sicht ganz tolle Beispiele, wie Würmer mit Vögeln interagieren als Parasiten. Und die haben auch ganz komplizierte Lebenszyklen, wo sie mehrere Wirte brauchen, um am Ende zu reproduzieren, also sich zu vermehren. Und viele Vögel sind die sogenannten Endwirte. Also die Würmer müssen in einen Vogel kommen, damit sie dort ihre Eier befruchten und produzieren können und dann wieder ausscheiden lassen. Und wie sie das schaffen, das finde ich eines der faszinierendsten Beispiele. Da gibt es ganz viele tolle.
Leucochloridium, so heißt eine Gattung von Saugwürmern. Was Martin schon sagte, das heißt jetzt nicht, auch wenn der Wurm ist, dass die jetzt mit Regenwürmern verwandt sind. Und die kommen in Schnecken vor, in Bernsteinschnecken. Das ist aber nicht der Endwirt. So, wir fangen vorne an. Die Eier liegen im Vogelkot. Das ist nachher das Ziel. Die werden von Schnecken Der Kot wird gefressen, die Eier werden irgendwie aufgenommen und so infiziert sich die Schnecke. Der Art Bernsteinschnecken. Das sind so schön bernsteinfarbene kleine Schnecken. So, und was jetzt passiert, ist wirklich, also das
Horror.
Will man sich gar nicht vorstellen. Ich habe das neulich auch, da haben wir jetzt eine Schnecke gefunden. Dann habe ich das, also in der Gruppenstunde mit meiner Kindergruppe, da habe ich das den Kindern so erklärt und bla 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 und dann so und dann so. Und die Kinder, man sah so, wie die Gesichter immer weiter aufgingen und irgendwann war dann, wie, die leben in der Schnecke, also leben die da in dem Blut? Ich so, ja, genau, in den Flüssigkeiten. Und da habe ich gemerkt, okay, Abbruch an dieser Stelle, weil die leben in der Schnecke, ein Endoparasit, und die gehen dann von Organ zu Organ, vermehren sich ganz viel und irgendwann bilden die so einen langen, ja, wie kann man es nennen, so eine Art Schlauch. Und der geht bis in die Fühler der Schnecke. Und dann bilden die so Farbpigmente und der Fühler schwillt richtig dick an von der Schnecke, hat verschiedene Farben und fängt an zu pulsieren. Und gleichzeitig wird auch noch das Verhalten der Schnecke geändert und die Schnecke sucht sich auffällige Punkte mit sonnenbeschienene Blätter irgendwo prädestiniert, unfreiwillig muss man sagen, sozusagen auf. Und dann fängt dieser Fühler an zu pulsieren. Ein bunter Fühler, der pulsiert.
Das ist also wirklich das hypnotisch, ne?
Gerne mal googeln, das ist ganz, ganz verrückt. Und dann der Effekt oder was dieser Saugwurm will, ist, dass das aussieht wie eine Raupe. Also wir haben ein bunt längliches, was pulsiert, das triggert sofort bei den Vögeln, yo, Nahrung, und fressen diese Schnecke und nehmen somit den Parasit auf, der bei den Vögeln letztendlich nicht dazu führt, dass der Vogel, also der freut sich nicht darüber, der merkt es vielleicht im Zweifel auch gar nicht, ist minimal geschwächt, aber der stirbt nicht daran, sondern der Wurm vermehrt sich dann im Vogel und der Vogel kotet den wieder aus und dann geht das Ganze von vorne los. Also ein pulsierender Fühler, also wirklich verrückt.
Das ist wirklich verrückt.
Leucochloridium.
Ja, und hier haben wir ein Zwischenwirt, die Bernsteinschnecke. Das wird aber teilweise noch auf die Spitze getrieben. Zum Beispiel bei einer Bandwurmart, Schistocephalus heißt die, wo es mindestens, ich glaube, zwei Zwischenwirte gibt. Und zwar landet auch da der Kot, der Vogelkot mit den Eiern im Wasser. Und dann gibt es kleine Krebstiere, die fressen diese Mini-Larven. Die sind viel zu klein, um zum Beispiel von Fischen gefressen zu werden. Die Fische sind eigentlich der zweite Zwischenwirt. Also fressen kleine Krebstiere diese Eier. Und dann sind diese Krebstiere deutlich zu sehen und eine schöne Beute für Fische. Und der Parasit verändert das Verhalten dieser Krebstierchen, dass die also ein bisschen aktiver sind, wenn die so weit sind und dann gefressen werden von Fischen. So, und dieser Fisch muss dann in einen Vogel kommen. Das ist also das nächste Ziel. Und auch hier gibt es dann Verhaltensänderungen. Je nachdem, welcher Parasit hier im Fisch drin ist, verhält sich dann der Fisch auffällig. Also er schwimmt entweder sehr langsam, hat also eine geringe Fluchttendenz, oder er schnappt sehr viel nach Luft, ist also viel an der Wasseroberfläche, sodass Reiher und Eisvögel und andere fischfressende Vögel diesen Fisch dann leichter erbeuten können. Und damit hat dann dieser Parasit sein Ziel erreicht, nämlich den Endwirtvogel, wo er dann wieder Eier produziert. Also ich finde das wahnsinnig.
Gruselig.
Was da alles passieren muss.
Das Verhalten wird verändert, damit sie gefressen werden. Das ist echt verrückt. Ja, ich war im vergangenen Jahr auch, das muss ich an der Stelle, auch wenn es jetzt nicht direkt einen Vogelbezug hat, ich war auf Borneo und das hatte schon ganz viel Vogelbezug und da habe ich diese Ameisen auch gefunden, wo der Pilz rauswächst. Also da verändert ein Pilz das Verhalten der Ameisen und irgendwann übernimmt er die Kontrolle und platzt dann irgendwann aus dieser Ameise raus.
Oh Gott.
Und das war Vorbild auch für die Serie und das Spiel, ein Videospiel ursprünglich, The Last of Us. Also gruselig ist das Ganze.
Ja, Flöhe hast du auch schon erwähnt, Fabian. Finde ich auch immer wieder, wenn ich Nistkästen säuber. Und man fragt sich ja oft, muss man eigentlich Nistkästen säubern? Weil in der Natur macht das ja auch keiner. Ganz kurz, ich habe da eine Studie gefunden, die natürliche Baumhöhen untersucht hat. Und tatsächlich ist dort die Parasitenlast mit Flöhen sehr viel geringer als in Nistkästen. Und das finde ich ganz interessant. Man vermutet, dass es wahrscheinlich an mikroklimatischen Bedingungen liegt. Es ist etwas feuchter da, ein bisschen kühler.
Also, ja, also Nistkasten ist eben auch ein Brutkasten dann für Parasiten, deshalb die Empfehlung, den auch sauber zu machen.
Ja, und dann kommen wir mal zur nächsten Parasitengruppe, die ich besonders finde, muss ich gestehen, nämlich die Zecken. Also die achtbeinigen Spinnentiere, die übrigens aber in einigen Larvalstadien, also in einigen frühen Stadien, sogar sechs Beine haben können.
Ach, okay, verrückt. Also acht Beine und Spinnentiere war schon der Hinweis, das sind keine Insekten.
Und in Deutschland gibt es ungefähr 20 Arten von Zecken. Man denkt ja meistens so an den gemeinen Holzbock. Und grob kann man unterscheiden zwei Gruppen von Zecken, nämlich die Schildzecken, dazu zählt der Holzbock, oder die Lederzecken, das ist zum Beispiel die Taubenzecke, habe ich persönlich noch nie gesehen, kann aber auch zu einem Problem werden.
Und darunter gibt es Arten, die sind halt eher spezialisiert auf Säugetiere, auf Reptilien. Es gibt andere, die höhlenbrütende Vogelarten heimsuchen oder auch tatsächlich Seevogelzecken.
Und wir haben uns mal zwei Arten rausgepickt, die wir hier mal vorstellen wollten. Zum einen die Hyalomma-Zecke. Vielleicht habt ihr von der schon mal gehört. Die geht manchmal auch durch die Medien, obwohl sie noch nicht so verbreitet ist in Deutschland. Das ist eine Zecke, die ursprünglich aus Asien und Afrika stammt, also wärmeliebend ist, trocken, warme Gebiete bevorzugt und eine Vielzahl von Wirten hat, unter anderem aber auch Vögel. Und ich glaube, 2023 war das, da wurden dem Robert-Koch-Institut 12 Hyalomma-Zecken aus Deutschland geschickt. Also sie hat es auch schon nach Deutschland geschafft und man vermutet, dass sie tatsächlich über Zugvögel nach Deutschland und Mitteleuropa reist und aufgrund der milden Winter tatsächlich teilweise auch die Winter hier übersteht und überdauert.
Und bei dieser Zeckenart ist das Besondere, sie ist ungefähr dreimal so groß wie dieser übliche gemeine Holzbock, das ist vielleicht mal die Standardzecke. Die hat so geringelte Beine und sie jagt wirklich aktiv. Also sie hat gute Augen, kann schnell laufen und verfolgt auch potenzielle Wirte. Unschön.
Unschön und kaum vorstellbar. Ich habe das einmal erlebt, so eine Zeckenart, das war nicht in Deutschland, woanders, die wirklich auf einen zurennt. Und zwar in einem Tempo, das kann man sich nicht vorstellen für so kleine Viecherchen. Also das soll nicht gruseln oder so, ne? Aber es ist schon Wahnsinn, was es da alles draußen gibt.
Vielleicht noch eine weitere Zeckengruppe, die Lederzecken. Dazu gehören nämlich zum Beispiel auch die Taubenzecken. Die bevorzugt Tauben, aber auch andere Vögel aufsuchen. Vereinzelt auch in Menschen, aber ist eher seltener. Und die leben vor allem in der Nähe von Taubenbrutplätzen. Und da gibt es, also mir fällt da gerade die Stadt Leipzig ein, weil da gab es auch mal Fälle, wo es hieß, ja, Wohnungen wegen Taubenzecken nicht bewohnbar. Das gab es damals, glaube ich, in den 90ern, wo dann eben so gerade in Ruinen nahen Gebäuden ganz viele von diesen Taubenzecken waren. Das ist aber jetzt heute kein Problem mehr, aber da erinnere ich mich auf jeden Fall noch. Also nicht, dass ich da schon auch fähig war für sowas, aber ich erinnere mich, wie mir das erzählt wurde.
Es gibt auch Artikel dazu, ne? Und das hatte da natürlich damit zu tun, dass viele Häuser in Leipzig damals leer standen und dann Tauben auf den Dachböden lebten und diese Zecken dann entsprechend dann auch vorhanden waren einfach.
Ihr seht schon, das ist ganz schön, da gibt es ganz schön viel und wir konnten natürlich auch 1000 Jahre hier weiter erzählen über diverse andere Wurmarten, verschiedene Flöhe und Zecken. Aber das vielleicht mal als kurzer Einblick in dieses Leben, in dieses wirklich Wettrüsten, in dieses faszinierende gemeinsame Entwickeln von Wirt und Parasit. Und Martin hat es ja schon zweimal gesagt, die Hälfte aller Lebewesen haben mindestens eine parasitäre Phase. Also das ist nicht nur hier ein paar Mücken, ein paar Zecken, sondern das ist ganz, ganz viel. Und auf die Frage, brauchen wir das? Ja, wenn es nicht da wäre, würden unsere ganzen Nahrungsnetze nicht funktionieren, würden vielleicht Tiere, die sonst geschwächt werden, länger überleben und andere Krankheiten weitertragen. Also das ist schon Teil unseres Nahrungsnetzes.
Und wenn ihr jetzt denkt, Zecken, die haben es mir jetzt aber angetan, dann passt einmal auf, da haben wir etwas für euch.
Nabu-Gezwitscher.
Warum lachst du so, Fabian?
Ein bisschen lachen. Zwei Dinge. A, deine Überleitung, mit, wenn ich jetzt richtig Lust auf Zecken habe. Ich frage mich, wie vielen Leuten das jetzt so geht. Und hier bei mir im Zimmer fliegt die ganze Zeit, ich sehe auch deine Augen, wie dein Kopf sich so bewegt.
Ja.
Wie so eine Katze, die Laserpointer verfolgt.
Ja, weil
hier fliegt irgendeine, hier fliegt was
ja,
rum.
Ja, Fabian hat die Motten. Ich glaube, das war eine Motte, eine Kleidermotte.
Das heißt, du von da doch nicht erkennen können. Durch das.
Doch.
Das war ein kleiner, schöner Tagfalter, der bei mir überwintert. So.
Ja, so kann man es auch sehen, das stimmt.
Aber Martin, was meinst du denn mit den Zecken?
Ja, also wenn ihr Lust habt, Zecken zu entdecken, also schöner Wortwitz auch, dann könnt ihr gerne mitmachen und zwar bei einer Aktion von NABU und NABU Naturgucker. Zusammen könnt ihr nämlich die Verbreitung und Aktivität von Zecken in Deutschland erfassen.
Also welche Arten breiten sich in Deutschland aus? Welche neuen Arten kommen hinzu? Was macht die Klimaerwärmung, die Klimakrise mit unserer Artzusammensetzung? Welche Wirte und Körperstellen sind befallen? Da gibt es eine Menge Informationen, die interessant sind. Und wie kann ich mitmachen, Martin?
Wenn ihr allein oder mit euren Haustieren, also Hunden und vielleicht auch Katzen draußen unterwegs seid, dann untersucht doch mal euch und eure Tierchen danach. Und falls ihr Zecken findet, dann entfernt die gerne. Wir geben euch Tipps dazu, wie ihr das am besten macht. Ihr könnt auch Fotos machen oder ihr solltet unbedingt Fotos machen von der Zecke. Einmal die Oberseite und einmal die Unterseite. Das hilft also, die Art zu bestimmen. Wir geben euch auch Tipps dazu, wie ihr das am besten fotografisch hinbekommt. Ihr könnt natürlich auch versuchen, selbst die Zecke zu bestimmen. Sehr spannend. Wir werden euch Informationen dazu liefern und einen kleinen Bestimmungsschlüssel, der euch erleichtert, die Arten zu erkennen. Und das Ganze könnt ihr dann über unser Meldeformular an uns schicken. Plus Foto, das könnt ihr dann hochladen. Es ist aber auch ohne Foto möglich. Und ja, meldet bitte auch gerne, wenn ihr euch unsicher seid, welche Zeckenart ihr da vor euch habt.
Das Ganze und mehr Informationen findet ihr unter nabu.de/zecken-melden.
Und dann haben wir noch ein paar Save the Dates, ein paar reingezwitschert Termine.
Wir hatten nämlich Ende Februar unser zweites reingezwitschert Webinar über Vogelstimmen. Es war ein super schöner Abend mit insgesamt 157 Leuten. Vielen, vielen Dank. Ihr habt es zu einem schönen Erlebnis gemacht und ihr habt auch ziemlich deutlich gefordert, dass es mehr reingezwitschert live und Kennenlernen und Aktionssondertermine geben soll. Und damit würde ich sagen, ihr wollt es und ihr kriegt es.
Und zwar, die nächste Möglichkeit ist der 25. März. Das ist ein Mittwoch. Da treffen wir uns um 17 Uhr in Berlin im Treptower Park zu einer gemeinsamen Vogelstimmen-Exkursion. Die Tour geht ungefähr 1,5 Stunden. Und Treffpunkt ist der S-Bahnhof Treptower Park an der Metallblume. Das ist eine große Skulptur. Und wenn ihr in Berlin seid oder in der Nähe, dann kommt gerne vorbei. 25. März, 17 Uhr, S-Bahnhof Treptower Park an der Metallblume.
Dafür schreibt uns doch am besten eine E-Mail an vogelpodcast@nabu.de, falls ihr teilnehmen wollt. Falls ihr das nicht schafft, könnt ihr aber auch spontan vorbeikommen. Und sollte es jetzt extrem gewittern oder Sturmfluten geben, dann machen wir das nicht. Bei einem bisschen Nieselregen sind wir aber trotzdem unterwegs und freuen uns auf euch.
Und im April geht's weiter, nämlich am 12.04., das ist ein Sonntag. Dort wird es was geben, Fabian?
Es gibt ein Artenkenntnisseminar zum Thema Ornithologie mit den Karwinkel-Brüdern, also mit mir und meinem Bruder. Da freuen wir uns sehr drauf. Das ist in Münster und das ist ausgerichtet von der Naturschutzjugend NRW und das kann man auch als Teil der Jugendleiterkarte sich anrechnen lassen. Aber das ist so ein Tag, wo wir verschiedene Spiele zum Thema Vögel, wo wir Grundkenntnisse vermitteln. Wie fange ich an? Wie finde ich mich ein in dieses Thema? Wie vermittle ich das auch? Die andere Hälfte dieses Seminartags wird eine schöne Exkursion durch die Riesefelder Münster sein. Und das haben wir schon in anderen Folgen beworben. Am 26.04., das ist auch ein Sonntag, gibt es eine Haveltour mit den Flussexperten vom NABU. Und auch Martin und ich werden mit an Bord sein und euch was, ob ihr wollt oder nicht, über Vögelchen erzählen. 26.04. Tickets, solange der Vorrat reicht, unter nabu.de/Haveltour.
Und dann haben wir noch ein letztes Save the Date im Mai. Am 5.05. von 19 bis 21 Uhr gibt es leider wieder einen Termin nur in Berlin. Aber das versuchen wir in Zukunft auch zu ändern. Jedenfalls gibt es da einen Mix aus Lesung und Live-Podcast in der Bibliothek Pablo Neruda in Friedrichshain. Wie ihr euch dazu anmelden könnt, das werden wir euch dann zu gegebener Zeit mitteilen.
Guckt also gerne in unsere Shownotes, da ist das alles nochmal aufgeführt. Ihr seht, es gibt Termine, wo ihr dazukommen könnt. Wir freuen uns riesig, wenn das klappt und versuchen auch mal an anderen Orten in Deutschland Veranstaltungen zu machen. Und damit würde ich sagen, spielen wir doch jetzt zum Abschluss dieser Folge einen kleinen Vogelsound ab und ihr dürft mitraten. Das war jetzt, muss ich kurz zur Erklärung sagen, bei dem Vogel mehrere Gesangstypen hintereinander geschnitten. Also dieser Vogel hat verschiedene Strophentypen, aber es ist immer so ein ja, ähnliches Motiv, so ein monoton wiederholtes, finde ich, wohlklingendes Schmettern, kann man vielleicht sagen.
Ich muss gestehen, ich wüsste es nicht, weil ich sehr wenig Erfahrung mit dieser Art habe. Mich hat es ein bisschen an die Nachtigall erinnert, auch wo du jetzt Schmettern sagst. Aber das ist natürlich was ganz anderes.
Und das hat natürlich den Eindruck gemacht durch diese verschiedenen Strophentypen. Wir haben hier einen Vogel, wo beide Geschlechter singen. So ganz interessant. Und der Ruf, der ist vielleicht geläufiger. Den spielen wir jetzt auch mal ab. Der klingt so ein bisschen wie so ein Peitschenhieb, stelle ich mir immer davor. So ein Pitching. Wir hören rein. Und dann ganz typisch dieses, ja, ich sag mal, meisenähnliche Meckern dahinter, was auch schon ein bisschen dezent in die Richtung geht. Ja, vom Lebensraum her haben wir unterwuchsreiche Laubwälder, wir haben Parks, auch in euren Gärten kann dieser Vogel vorkommen. Er geht auch manchmal in Nistkästen, aber eher selten. Gehört zu den kleinen Meisen, so viel sei vielleicht schon mal verraten. Ne,
eine echte Meise hat auch eine Schwesterart, die ihr sehr, sehr ähnlich sieht, die ich fast im Feld nie so wirklich unterscheiden kann, muss ich gestehen, rein optisch.
Die sind eigentlich viel besser akustisch zu unterscheiden. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal aufs Aussehen. Wir haben einen ziemlich hellen Vogel, so beige-weiß, der eine schwarze Kappe hat und so einen schwarzen Kinnfleck. Ähnlich so wie Martins Bart sieht es aus. Und der ist aber keine Mönchsgrasmücke. Die hätte ja nur einen schwarzen Kopf. Aber wir haben auch noch einen schwarzen Bartfleck. Und Martin hat schon gesagt, schwer zu unterscheiden von der Zwillingsart. Und ich würde sagen, damit lösen wir auf. Es handelt sich um eine Meise, so viel haben wir schon gesagt. Und zwar um die Sumpfmeise. Und damit hören wir uns nochmal den Gesang an. Und mehr dazu könnt ihr natürlich wie immer bei Social Media unter dem NABU-Bundesverbands-Account sehen, zum Beispiel bei Instagram. Schaut da doch gern mal rum und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Martin, ja. Wie war das so ohne mich an deiner Seite?
Es war ganz gut. Ich meine, du warst
was,
ja nicht hier.
Sag doch nicht, es war gut.
Ich sehe dich ja die ganze Zeit. Also es war eigentlich fast wie immer. Und ich hoffe, dass wir euch nicht verschreckt haben mit diesem Thema, dass ihr nicht vor Schreck und Ekel auf den Stopp-Button geklickt habt, sondern wirklich jetzt bis zum Ende durchgehört habt. Ja, wenn ihr mehr solcher Themen hören wollt, dann schreibt uns gerne an vogelpodcast@nabu.de und wir hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
Lasst gerne eine Bewertung da, aktiviert das Glöckchen, genießt den Frühling, habt frohe Ostern, entspannt euch bei Vogelstimmen, kommt gut in den Frühling und in die schöne, warme Jahreszeit.
Und lasst euch nicht zu sehr vom Parasiten ärgern. Bis bald.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Thank you.